Willkommen im Jetzt Performance Podcast. Hier geht es darum, wie du dein Business voranbringst, indem du deine eigene Performance nachhaltig optimierst. Wir gehen auf verschiedene Faktoren wie Stressmanagement, Ernährung, Schlafoptimierung und Bewegung ein, um dich dabei zu unterstützen, als Unternehmer oder Unternehmerin auch langfristig leistungsfähig zu bleiben. Ich bin Lea Feder, angehende Ärztin und Bioinformatikerin und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Frag-Lea-Ausgabe. Ich glaube nicht, so heißt das, oder Ben?
Episode 3 von Frag-Lea.
Jawohl. Genau. Die Episode geht nämlich so, dass Ben sich lauter Fragen ausgedacht hat, die ich nicht kenne und sie mich fragt.
Genau. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Es sind ein bisschen ein bunter Mix an Fragen, auch Fragen, die teilweise von Instagram oder aus den YouTube-Kommentaren kommen. Und die erste Frage ist hauptsächlich eigentlich eher so aus der Fitness, Bodybuilding, Bubble, aber eigentlich auch ganz interessant für eigentlich ja, jeden Menschen, der so auch gerade was Schlaf und so weiter angeht. Und zwar ist so ein typischer Trend oder so eine typische Aussage, dass man vorm Schlafen gehen, im Bodybuilding ist das so die Standard 500 Gramm Magerquark-Packung oder Skyr ist, weil da ist Casein drin und Casein wird ja langsamer ja, verstoffwechselt oder wie auch immer sozusagen. Sinn ist, dass man über die Nacht, wenn man schläft, wo man logischerweise ja nicht isst, dass quasi die Proteine dann, dass man über diese Zeit, dass man trotzdem mit Protein versorgt ist. Und jetzt gibt es aber auch so ein bisschen eine Gegenbewegung, die sagt, okay, aber dadurch, dass es langsamer verdaut wird, eigentlich wird es nur schlecht verdaut sozusagen, heißt dein Schlaf wird schlechter. Ja. Ist es jetzt sinnvoll oder nicht?
Also es ist auf jeden Fall eine Frage, die, glaube ich, nicht unbedingt absolut bahnbrechend ist, ehrlich gesagt. Also ich finde es manchmal so ein bisschen kritisch oder ich sehe es sehr kritisch, dass sich viele Menschen mit Details beschäftigen, die so einen kleinen Anteil an Auswirkungen für ihr Leben haben und dabei die gesamten Basics nicht machen. Ja, dass ich ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen genervt bin von solchen Fragen, wo ich mir denke, mein Gott, anstatt jetzt irgendwen zu tyrannisieren damit, ob das jetzt ein Mühe besser ist, es so zu machen oder so, einfach mal genug trinken, ausreichend schlafen, früh genug ins Bett gehen, Schlafroutinen aufbauen, genug Bewegung aufbauen, vernünftig atmen, dann hat man schon mal eine ganze Menge geschafft und sich dann vielleicht nochmal solche Fragen stellen.
Ja.
Aber um auf die Frage zu antworten, also aus meiner Sicht, das ist so, alles, was langsam verdaulich ist, torpediert irgendwo den Schlaf oder verschlechtert die Schlafqualität. Ob es jetzt ein bisschen Casein ist, möchte ich mal in Frage stellen. Aber von der Theorie her ist das so. Und auf der anderen Seite haben wir ja, wenn wir nicht gerade chronisch gestresst sind und irgendwelche crazy Diäten machen, körpereigene Reservestoffe, die uns über die Nacht am Leben halten, Gott sei Dank. Sonst hätten unsere Vorfahren wahrscheinlich auch nicht überlebt, weil die hatten kein super Casein, das sie dann nachts verdauen konnten. Insofern würde ich das jetzt ein bisschen als übertrieben deklarieren, meiner Meinung nach.
So. Kann man denn mehr als, ich weiß nicht, ob 30 oder 50 Gramm, ich glaube, man sagt 50 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit aufnehmen? Also muss ich jetzt alle 3-4 Stunden Eiweiß zu mir nehmen? Oder kann ich theoretisch meine 200 Gramm am Abend, ist jetzt natürlich eher, wer Eiweiß trackt, ist in der Regel schon in diesem Kraftmuskelaufbau-Thema drin. Eiweiß braucht natürlich jeder, da können wir später auch noch drauf eingehen.
Ja.
Aber gibt es da eine Grenze, was der Körper aufnehmen kann auf einmal oder ist das Quatsch?
Nee, ist also überhaupt kein Quatsch. Die Grenze ist nur sehr unterschiedlich. Also man sagt sogar, bei jemandem, der gerade Sport gemacht hat, ist die Grenze pro Portion eher so 20 Gramm. Okay, also bei so einem reinen Proteinshake jetzt. Ist es aber natürlich so, wenn wir eine komplexe Mahlzeit aufnehmen, dann dauert es ja eine Weile, bis das verdaut ist. Und dadurch, dass das sukzessive ist, also jetzt nicht wie ein Eiweißshake, der direkt ankommt, sondern eine Mahlzeit, die über einen längeren Zeitraum verdaut wird, ist es deutlich mehr. Also ich kenne auch Zahlen so in Richtung das Doppelte bis 50 Gramm, ja. Individuell kann man das aber natürlich beobachten, weil ganz klassisch unverdaute Proteine im Dickdarm machen Leerungen. Das heißt, wenn man davon geplagt ist, nachdem man viel Proteinhaltiges gegessen hat, wäre das ein Indiz dafür, dass es zu viel war.
Okay. Sind isolierte Produkte, also ich sage jetzt mal zum Beispiel Magerquark, ist ja im Endeffekt von der Milch ein relativ isoliertes Produkt, also mit viel Eiweiß, Butter wäre dann zum Beispiel viel Fett, oder ein Proteinshake ist auch eigentlich ein, zumindest wenn man es zum Beispiel mit Wasser trinkt, hat man eigentlich mehr oder weniger nur Eiweiß und nahezu vielleicht ein paar Kohlenhydrate, ein bisschen Fett, aber eigentlich ja hauptsächlich Eiweiß. Mhm. Es ist schädlich, diese Produkte, diese isolierten Produkte, wenn man nur einen der Makronährstoffe hat, zu sich zu nehmen?
Also was ist schädlich? Die Frage ist halt, was passiert im Körper? Also wenn ich jetzt nur einen der Makronährstoffe zu mir nehme, zum Beispiel Kohlenhydrate, während ich Sport mache, dann ist das super. Ja, weil der Körper genau das gerade braucht und auch verstoffwechseln kann. Wenn ich das Gleiche mache, während ich sitze und mich nicht bewege, dann ist es nicht ganz so super, weil diese Kohlenhydrate ins Blut schießen und mir eine Blutzuckerachterbahn bescheren, die wiederum Stresshormone ausschüttet, die Mikroflora, das Mikrobiom im Darm negativ beeinflussen kann, Schlaf negativ beeinflussen kann und so weiter. Es ist immer so die Frage, was will ich gerade? Ja, und genauso mit Proteinen. Also eine Protein-Mahlzeit zwischendurch ist sicherlich legitim, wenn man insgesamt noch nicht auf die Proteinmenge des Tages gekommen ist. Besser ist es halt, auf eine Mahlzeitenfrequenz zu achten und ungefähr drei Hauptmahlzeiten einzunehmen, weil wenn ich permanent kleine Mahlzeiten esse, habe ich auch wieder mehr Entzündungen im Körper. Das ist wieder negativ für verschiedene Sachen. So. Okay. Also man muss immer ein bisschen abwägen aus meiner Sicht, was man gerade erreichen will. Wenn man jetzt gerade unbedingt abnehmen will und halt irgendwie nicht anders auf seine Proteinmenge kommt und dann noch eine reine Proteinmahlzeit dazu macht und dann auf 4 statt 3 kommt, dann halte ich es für vertretbar. Wenn man gerade eine chronische Entzündung loswerden will und das Hauptthema ist, dann würde ich das halt eher nicht machen.
Ein weiterer Trend, auch passend eigentlich zu unserer Zielgruppe, was so das Thema Stress angeht. Mhm. Und ein umstrittenes Supplement, sage ich jetzt mal, ist Ashwagandha. Ich weiß nicht, ob du dazu, wie sehr du im Thema bist oder was deine Meinung zum Thema Ashwagandha ist.
Ich muss sagen, ich habe mich da versucht, mehr einzulesen und bin dann irgendwann mal ausgestiegen. Das war aber schon vor 2-3 Jahren. Okay. Mittlerweile gibt es ja wieder neue Trends und neue Erkenntnisse. Okay. Da bin ich nicht hundertprozentig up to date. Ich meine, Ashwagandha ist ja eine Wurzel, die irgendwo hilft, Stress zu reduzieren und Entspannung herbeizuführen. Dann gab es da so den Hype, jeder hat irgendwie Ashwagandha genommen. Dann gab es irgendwie so ein paar kritische Stimmen, die gesagt haben, an der Vorsicht, da muss man ein bisschen aufpassen in Bezug auf Organgesundheit. Aber das müsste man nochmal nachschauen, ab welcher Dosierung da was beschrieben wurde. Meines Wissens nach muss man da ein bisschen aktuelle Literaturrecherche machen, weil es wahrscheinlich wieder neue Sachen gibt, die ich jetzt nicht kenne. Und ich will mich jetzt auch nicht in die Nesseln setzen.
Wie sieht's aus mit, da hatten wir vor ein paar Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, schon mal in einem Meeting, und zwar Thema exogene Ketone. Ist auch ein großer Trend aktuell.
Ja.
Ketone und auf Kohlenhydrate zu verzichten, weil das muss man ja, glaube ich, bei exogenen Ketonen dann nicht unbedingt.
Genau.
Genau, aber sozusagen diese Ketone, was ist da der Vorteil dann?
Also generell ist das ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe. Da haben wir neulich auch drüber gesprochen, weil ich das vor 8-9 Jahren, als sie gerade so aufkamen, irgendwie im Radsport auch schon genutzt habe. Im Endeffekt ist das ja ein Stoffwechselprodukt, also Ketonkörper an sich, das anfällt, wenn dem Körper Kohlenhydrate ausgehen. Weil es ist so, unser Gehirn kann kein Fett verstoffwechseln. Das braucht eigentlich Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate können wir entweder bekommen aus Proteinen, wenn wir die umbauen, aus manchen Aminosäuren korrekterweise, also wenn wir Muskulatur abbauen, oder aus Fett über den Umweg der Ketonkörper. Also wenn wir Fett abbauen und dann in so einem speziellen Stoffwechselmodus sind, quasi dadurch, dass wir schon länger keine Kohlenhydrate mehr. In der Ketose, genau. Okay. Ja, ich versuche mal wenig Fachbegriffe zu benutzen. Aber Ketose kennen wahrscheinlich die meisten. Genau, wenn man lange keine Kohlenhydrate gegessen hat, da scheiden sich die Geister auch so ein bisschen darüber, wie lange das genau dauert. Hängt natürlich vom Stress ab, davon, wie voll die Kohlenhydratspeicher waren, der Energieverbrauch, die Ernährung davor und so weiter. Irgendwas zwischen Tage und Wochen, kann man jetzt mal so ganz grob sagen. Früher hat man immer gesagt 2 Wochen, jetzt gibt es auch schon neuere Untersuchungen, wenn man eben nicht so viele Kohlenhydrate gegessen hat, dass es auch schneller geht. Whatever, auf jeden Fall brauchen wir einen längeren Zeitraum ohne Kohlenhydrate. Und dann entsteht aus Fett Ketonkörper quasi, und die Ketonkörper, die können dann vom Gehirn verstoffwechselt werden, aber auch von allen anderen Zellen des Körpers. Also es sind eigentlich dafür da, dass wir überleben können, wenn uns die Kohlenhydrate ausgehen, können aber auch genutzt werden, zum Beispiel von Muskelzellen. Und das hat man sich schon vor Jahren im Leistungssport zunutze gemacht, dass man das als zusätzliche Energiequelle genutzt hat, weil das Limit irgendwann im Profisport ist ja, dass man nicht mehr Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen kann über den Darm. Und dann kann man quasi über...
Als man verbraucht mit der Aktivität.
Ja, man verbraucht mit der Aktivität mehr pro Stunde, als man aufnehmen kann über den Darm.
Okay.
Und dann kann man quasi über alternative Energieträger noch mehr Energie aufnehmen, wie zum Beispiel über mittelkettige Fettsäuren, also MCT, und über Ketonkörper zum Beispiel. Und dann kann man das zusätzlich als Brennstoff nutzen. Mhm. Und mittlerweile weiß man, dass das auch einen stabilisierenden Effekt hat auf den Blutzuckerspiegel. Deswegen ist es jetzt gerade auch in der Abnehmindustrie ganz attraktiv oder viel vermarktet. Und im Endeffekt war lange noch so die Frage, hat das schädlichen Effekt auf den Körper? Weil damals, als wir das gemacht haben, war schon klar, dass exogene Ketone grundsätzlich ein Nervengift sind, wenn man sie hochdosiert. Also Ketonkörper sind per se erstmal nerventoxisch. Dann ist halt immer die Frage, ja, die Dosis macht das Gift, ab wann ist es schädlich? und dann gab es jetzt aber neuere Untersuchungen, die sagen, die Dosierung, die jetzt auf dem Markt ist, ist höchstwahrscheinlich eher nicht schädlich. Und es war auch damals schon so die Vermutung, solange man in dem Bereich bleibt, in dem man auch ungefähr ist, wenn man jetzt in der Ketose ist, also durch eine Ernährungsumstellung in eine Ketose kommen kann und es nicht übertreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze schädlich ist, eher gering.
Mhm.
Man kann sich dadurch auch deutlich besser konzentrieren, weil das Gehirn gut versorgt ist und weil man halt nicht so durch diese Blutzuckerschwankungen dann wieder Blutzuckerabfall hat, wo man halt Konzentrationslöcher hat.
Also in die Kategorie naja oder eher sinnvoll?
Also ich sag mal so, ich glaube, es wären mal Langzeitstudien spannend, dass man mal wirklich einen Cut-Off-Wert sagen würde oder sagen könnte, ab da ist es wirklich schädlich oder eben nicht.
Mhm.
Ich muss sagen, ich habe das in sehr, sehr wichtigen Rennen ab und zu mal gemacht, so als absolute Ausnahme. Ich habe das nie im Dauergebrauch genommen, weil mir das zu unsicher ist, sage ich ganz ehrlich. Ich will auch nicht das Guinea Pig der Nation sein.
Ja.
Jetzt gibt es immer mehr Leute, die das machen und auch über einen langen Zeitraum nehmen. Der Vorteil ist halt, dass man diesen Stoff nutzen kann oder dieses Produkt nutzen kann, ohne dass man wirklich den Körper aushungert und halt in die Ketose kommen lässt. Weil das hat ja auch wieder sehr viele negative Seiten, die es mit sich bringt. Also gerade Fruchtbarkeit, ja, Frauen kriegen dann oft keinen Zyklus mehr, weil der Körper ja in einer Art Überlebensmodus ist und eigentlich nicht für Fortpflanzung ausgerichtet ist. Insofern, wenn man die Vorteile nutzen will, ist es wahrscheinlich aktuell smarter. Man nutzt exogene Ketone, als dass man sich selbst in die Ketose versetzt mit sehr viel Stresshormonen. Ob man es jetzt wirklich braucht, will ich mal in Frage stellen. Abgesehen vielleicht vom absoluten Profisport, wo es irgendwie um die letzten Prozent geht.
Aber für den Normalo, auch wenn es ein großer Hype ist, jetzt nicht unbedingt relevant.
Also man kriegt das auch mit normaler Ernährung wunderbar hin. Also es ist halt wieder... dieser Wille nach Cheaten, irgendwie so eine Abkürzung, so ein ich muss doch nicht so gut essen, ich kann auch einfach Ketonen schlucken, dann passt schon. Das ist halt eine Einstellung zu generell zu einem gesunden Lebensstil, die ich einfach nicht vertrete. Das muss aber jeder für sich selber wissen.
Ja, du hast gerade schon den Abnehmenmarkt erwähnt. Es gibt aktuell, also Intervallfasten ist ja schon ewig, gibt es schon ewig. Und ich glaube, das kommt hauptsächlich aus dem amerikanischen Raum.
Und
zwar eine Art vom Intervallfasten. Eigentlich ist es, glaube ich, dann nicht mehr wirklich Intervallfasten, aber das Proteinfasten. Das heißt, man macht eine klassische Art vom Intervallfasten, zum Beispiel 16:8. Also man hat ein Zeitfenster von 8 Stunden. Das heißt, typischerweise isst man mittags und abends und lässt das Frühstück weg. Ich würde sagen, das ist so die gängigste Art
des Intervallfasten.
Genau, und das Proteinfasten ist dann aber Intervallfasten plus Proteinshakes in den Zeitfenstern, wo man fastet.
Ja.
Genau, das heißt, man fastet, aber man trinkt nur Proteinshakes. Was ist deine Meinung dazu? Ist das sinnvoll zum Beispiel zum Abnehmen? Also eigentlich hat es ja mit Fasten dann auch nicht mehr viel zu tun. Das heißt, die Vorteile vom Fasten hat man dann ja eigentlich auch nicht mehr so wirklich. Ja, was ist deine Meinung dazu?
Proteine werden sowieso auch zu einem gewissen Grad dann umgebaut in Kohlenhydrate, also kann man auch gleich welche essen.
Okay, das war eine kurze und knappe Antwort.
Ja. Also
ich glaube, der Sinn ist ja, dass prinzipiell, das ist ja auch nicht ganz verkehrt, dass Proteine eher ein Mangel sind bei den meisten und im Durchschnitt. Und gerade wenn man zum Beispiel in einem Kaloriendefizit ist, ja, vielleicht auch ganz sinnvoll darauf zu achten, damit eben man genug Eiweiß hat, was dann, damit die Muskelzellen eben nicht abgebaut werden. Und man dadurch einfach relativ leicht in ein Kaloriendefizit kommt, auch weil ja, glaube ich, wenn man Proteine isst, nur ca. 75% quasi ankommen, weil man 25% ungefähr braucht, sagt man, glaube ich, also dass man, ja, genau, um das zu verstoffwechseln, das Eiweiß wird schon ein Viertel verbraucht. Und dass man so halt relativ simpel einfach ja in ein Kaloriendefizit kommt, um abzunehmen, weil man einfach gar nicht so viel Zeit hat zu essen. Und ja, in den Zeiten, wo man sonst fasten würde, trinkt man halt nur einen Proteinshake. Das ist, glaube ich, so der Hintergedanke.
Ja, ich verstehe den Hintergedanken schon. Der hat nur eine Denklücke aus meiner Sicht. Also, oder ich verstehe die Logik nicht. Aber, also, wenn man einen Kohlenhydratmangel hat, und das ist ja das, was man morgens hat, wenn die Leberspeicher leer sind von der Nacht, was auch Stresshormonausschüttung macht, und man dann Proteine isst, dann werden die zu einem gewissen Anteil umgebaut in Kohlenhydrate, um dieses Defizit auszugleichen.
Okay.
Insofern hat man weniger Proteine, die man als Proteine wirklich dann aufnimmt und zur Verfügung hat. Und man hat trotzdem Kohlenhydrate, die dann auch wahrscheinlich relativ schnell verfügbar sind, weil man im Endeffekt kein Fett und keine Ballaststoffe dazu isst. Man hat insgesamt eine Mahlzeit weniger am Tag. Insofern ist es super schwer, noch auf die Ballaststoffmenge zu kommen. Insofern hat man einen negativen Effekt auf die Darmflora, was langfristig das Gewicht massiv erhöhen kann. Ich sehe den Sinn nicht. Und den Vorteil des intermittierenden Fastens hat man dadurch auch nicht, weil man ja nicht fastet und die
Ja.
Autophagie dadurch unterbrochen wird. Also, I don't see it. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Ich
Okay.
verstehe die
Wie ist das
Logik
also
nicht.
immer, wenn ich schlafe? Jetzt klar, kommt drauf an, wenn ich nur 3 Stunden schlafe, wahrscheinlich jetzt nicht weniger, aber auch wenn ich abends Pasta gegessen habe oder was auch immer, irgendwas mit Kohlenhydraten, sind morgens meine Speicher trotzdem immer leer in der Leber. Also verbrauche ich im Schlaf so viel Kohlenhydrate?
Naja, also man braucht definitiv Kohlenhydrate. Die sind natürlich nicht leer, leer im Sinne von, da ist gar nichts mehr, sondern es ist immer die Frage, wie voll waren sie vorher und wie voll sind sie danach. Es ist halt so, wenn wir jetzt nicht besonders gestresst sind, dann füllen sich diese Speicher deutlich besser wieder auf, als wenn wir im Dauerstress sind.
Okay.
Und wenn wir unsere Speicher mal richtig entleert haben, durch irgendwas, zum Beispiel eine intensive Trainingseinheit ohne Kohlenhydratversorgung, dann braucht es über 2 Wochen, bis die Speicher wieder richtig voll
Oh,
werden, unter
krass.
Idealbedingungen, die
Okay.
ja fast niemand hat. Und dann muss man eben immer überlegen, wie voll oder leer waren die Speicher vorher und wie ist mein Stresslevel, wie war so die Versorgung am Tag direkt oder primär am Abend vorher. Das hat einen großen Einfluss. Und dann ergibt sich daraus, wie voll sie in der nächsten Früh sind.
Spannend. Das
Sehr
waren
unterschiedlich.
heute mal einige Fitnessfragen hier, weil doch, wenn man sich mit Gesundheit abnehmen, was ja viele der Kunden betrifft,
Ja.
beschäftigt, dann kommt man ja relativ schnell auf ganz viele Trends und wohl oder übel in diese Fitness-Bubble und da gibt es ja zuhaufen Trends jeden Tag neue. Deshalb heute mal ein paar Fitnessfragen. Sehr spannende Antworten. Ich hoffe, das hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und genau in der nächsten Episode gibt es wieder weitere spannende Fragen. Gerne auch per Instagram oder YouTube schreiben und dann geht es da weiter mit interessanten Fragen
Ja,
für dich.
sehr gerne. Lasst euch nicht verwirren. Falls dir der Podcast gefallen hat und du nützliche Informationen für dich mitnehmen konntest, freue ich mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir eine gute Bewertung hinterlässt.